Die Frage ist vielleicht sogar, was ihr mir zu sagen habt, weil meine erste Aussage ist erstmal, sag mir die Wahrheit, ich liebe es. Geht's dir auch so? Liebst du es, die Wahrheit zu erfahren? Eigentlich kannst du kaum Nein sagen, weil wir leben in einer Kultur, wo Wahrheit so ein durchweg positiv besetzter Begriff ist. Und im christlichen Kontext ist das ja noch mehr der Fall, wo Jesus sogar von sich selbst sagt, ich bin die Wahrheit. Also sollten wir es wagen, die Augen vor der Wahrheit verschließen zu wollen? Das würde sich schwach anhören. Das würde sich unreif anhören nach Realitätsverweigerung. Also vielmehr wollen wir uns doch der Wahrheit stellen. Offen, ehrlich, ungeschminkt, schonungslos. Sagt Jesus nicht sogar, die Wahrheit wird euch frei machen? Und damit will ich beginnen. Ich will's wissen, warum es gut ist, die Wahrheit zu erfahren. Aber das ist nicht die ganze Geschichte. Wenn wir das größere Bild anschauen, dann gehört auch Folgendes dazu. Ich will's nicht wissen, warum es schwierig ist, die Wahrheit zu erfahren. Weil das stimmt genauso. Es ist nicht so einfach. Ja, aber wie retten wir uns jetzt aus diesem Spagat? Dann brauchen wir heute noch einen dritten Teil. Und lasst uns im dritten Teil darüber nachdenken, wie können wir mehr Wahrheit wagen? Mehr Wahrheit wagen. Aber wir beginnen mit erstens, ich will es wissen. Und ein Rat aus der Bibel lautet, Epheserbrief, Kapitel 4, belügt einander nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes, der Gemeinde von Jesus. Und dieser Bibelvers stellt uns zwei Gegensätze gegenüber. Entweder, sagt uns das so indirekt, entweder du lebst in der Wahrheit, aber wenn du nicht die Wahrheit wissen und sehen und kennen willst, dann lebst du in der Lüge. Und schon diese Alternative in der Wahrheit oder in der Lüge, das ist schon ein gewichtiges Argument dafür, dass die Wahrheit eigentlich die bessere Entscheidung ist. Wir wollen ja nicht der Lüge auf den Leim gehen. Wahrheit. Ja, was ist das überhaupt, Wahrheit? Ich probiere es mal mit einer Erklärung. Es gibt viele, aber die eine lautet, Wahrheit ist die Übereinstimmung meiner Beurteilung und meiner Ansichten mit der Wirklichkeit. Und wenn wir das so anschauen, dann müssen wir doch daraus schließen, dass es doch gut ist, wenn wir nicht einer falschen Einbildung folgen, wenn ich mich nicht von einer Scheinwirklichkeit täuschen lasse. Und ich kann doch auch erwarten, dass mein Leben dann besser gelingen wird, wenn ich die Wahrheit erkenne und wenn ich angemessen damit umgehen kann. Nehmen wir mal unsere Beziehungen. So als Beispiel. Wir sind ja alle Teil vieler Beziehungen. Familie haben wir. Wir haben vielleicht Arbeitskollegen, Nachbarn, Freunde, Gemeinde haben wir auch. Und es ist in allen Beziehungen unvermeidlich, dass ich auch Verhaltensweisen habe, die anderen schwerfallen, die unangenehm sind, die unpassend sind. Und wäre es jetzt nicht von Vorteil, wenn ich die Wahrheit über mich selbst erfahren würde und wenn ich mitkriege, wie ich nach außen wirke? Man kann auch sagen, wenn mein Selbstbild mit dem Fremdbild, dem Bild, was ihr von mir habt, übereinstimmt. Weil wenn ich die Wahrheit über mich kenne, dann habe ich auch die Chance, mich zu verändern oder mich darauf einzustellen. Und das ist ja gut. Für mich ist gut für euch. Was wäre die Alternative? Die Alternative nennen wir mal Pseudo-Gemeinschaften. Eine Gruppe, in der ich nur das sage, was gut ankommt, was mich beliebt macht, was euch nicht stört und was ja, vielleicht auch ein unrealistisches Selbstbild vermittelt. Ja, Pseudo-Gemeinschaften. Ich bin bei Instagram in so einer Community, wo ich meine Bergtouren-Fotos da publiziere. Und das scheint ja immer die Sonne und die Berge sind immer schön. Und diese ganze Community ist so aufgebaut, jeder schwärmt eigentlich nur. Oh, hier geht es mir gut, auf dem Gipfel des Berges, da ist Freiheit und sonst was. Das ist alles immer positiv. Und Jetzt war da, fiel mir da auf, gibt es ja immer die Kommentare, und fiel mir neulich mal auf, da hat eine Person sich mal wieder präsentiert mit ihrem neuen Outfit, das gibt es da halt auch, neue Kleidung und so, steht da natürlich im Berg und lässt sich fotografieren, und wie üblich überschlagen sich die positiven Rückmeldungen. Oh, du siehst super aus, und steht dir toll, und gute Wahl, und Herzchen, und Daumen hoch, und super. Jetzt schreibt einer mitten in diese Kommentarliste, schreibt dann da eine oder einer, weiß ich nicht, ich finde, diese Kleidung steht dir gar nicht. Sieht überhaupt nicht gut aus an dir. Es war die Community wahrscheinlich schockiert, jedenfalls keine Diskussion. Schweigen, kein Daumen hoch, kein Daumen runter, einfach gar nichts. Ja, also Kritik dieser Community gibt's, ist Kritik unerwünscht. Das passt einfach nicht. Und ist mir auch recht so, ich will Berge und will jetzt da keine Diskussion. Ist für mich in Ordnung, aber es ist letztendlich eine Pseudogemeinschaft. Stimmt irgendwie alles nicht so richtig, was da kommt. Und unsere realen Beziehungen, und das ist jetzt die Frage, sind die nicht manchmal auch so ähnlich? Leben wir nicht auch manchmal in solchen Pseudogemeinschaften oder bauen wir uns diese, weil es so viel angenehmer ist und so viel bequemer, wenn ich immer nur positives Feedback bekomme? Wenn ich immer nur lieb zu den allen bin und immer sage, du bist super. Aber kann ich solchen Aussagen vertrauen? Kann ich Menschen vertrauen, die um alles in der Welt es vermeiden, mir die Wahrheit über mich selber mitzuteilen? Das kann sogar gefährlich sein. In der Bibel gibt es eine Geschichte von einem König mit dem Namen David. Und dieser König, er erspähte eine junge Frau, die ihm gut gefiel. Und er zwang sie, in seinen Palast zu kommen. Und was da passiert, wird da nicht so genau erklärt, aber die Frau wurde schwanger. Fakt ist, es war Vergewaltigung, sexueller Missbrauch, was auch immer. Das ist die Tatsache. Und das Problem war, dass diese Frau mit einem anderen Mann verheiratet war und jetzt musste dieser große König David, der da in der Gegend ziemlich viel Macht hatte, er musste dieses lästige kleine Problem irgendwie lösen. Dass die Frau schwanger war, aber von ihm, nicht von ihrem Mann. Und jetzt macht er das mit der Macht, die ein König damals eben hatte, vielleicht auch heute noch. Er sorgte dafür, dass der Ehemann dieser jungen Frau zu Tode kam. Klar ausgedrückt, Mord. Und das war vor 3000 Jahren leider nichts Besonderes, weil Könige hatten in der Antike den Status von Göttern und Menschen in ihrem Königreich waren leider ihr Eigentum und die konnten mit ihnen machen, was sie wollten. Also so besonders war das jetzt damals nicht, aber dieser David war eben kein normaler König, sondern er war von Gott auserwählt worden. Er war ein von Gott eingesetzter König. Und das Bemerkenswerte an dieser alten Geschichte ist jetzt, dass Gott sich jetzt einmischte in diese Situation. Und David ahnte natürlich schon, dass sein Verhalten nicht dem entsprach, was der Wille Gottes war, aber er hat es trotzdem getan. Und damit David sich verändern würde, müsste jetzt jemand kommen, der diesen großen König mit der unbequemen Wahrheit konfrontiert. Und ehrlich gesagt, das ist kein Spaß. Also es ist ja schon schwierig, wenn wir Mitglieder unserer eigenen Familie mit ihren Fehlern oder Schwächen konfrontieren. Oder, ich weiß nicht, wie dir es geht, aber die meisten von uns bezeichnen sie es als harmoniebedürftigen. Es ist schon schwierig, wohlgesonnenen Menschen eine unangenehme Wahrheit mitzuteilen und deren Widerstand zu riskieren, deren Ablehnung, vielleicht sogar Feindschaft. Viel schlimmer, einen Diktator mit einer unbequemen Wahrheit zu konfrontieren. Und Diktatoren waren damals alle Könige. Und Gott gab einem Mann mit dem Namen Nathan, so wird es in der Bibel beschrieben, diese gefährliche Aufgabe, den König David mit der Realität seiner Schuld zu konfrontieren. Nathan konnte sich ausrechnen, was passieren würde, wenn David schon den Ehemann dieser Frau töten ließ, dann wird er wahrscheinlich auch mich töten, sobald ich ihm sage, dass das, was er getan hat, nicht in Ordnung war. Es kostet Mut, Menschen auf die Wahrheit anzusprechen, gerade dann, wenn diese Wahrheit unangenehm ist. Wir könnten so manchen Stress auslösen, Ablehnung erleben, misch dich nicht ein in meine Angelegenheiten. Und so ist es meistens einfacher, nichts zu sagen und die Wahrheit nicht anzusprechen. Umso bemerkenswerter ist, dass Gott uns explizit auffordert, die Wahrheit einander zu sagen. Eben in diesem Bibelvers, belügt einander nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Bei König David war es so, als er die Wahrheit über sich hörte, hat er sein Versagen eingesehen. Er hat es akzeptiert und er hatte die Chance, sich zu verändern. Und er hat es getan. Er hat sich verändert, er hat Buße getan. Deshalb kann es so befreiend sein, die Wahrheit zu erfahren, wenn wir es akzeptieren. Und auch wir selbst, wenn wir uns der Wahrheit über uns selbst stellen, wir haben und wir bekommen die Chance, uns zu verändern. Wir können uns verbessern. Wir können unsere Beziehungen verändern. Wir können unser Leben verbessern. Es gibt ja die Lebensweisheit, habt ihr vielleicht schon gehört, Kritik ist kostenlose Beratung. Ja, indem wir uns der Wahrheit stellen, indem wir den Mut haben, auch anderen Menschen Wahrheit mitzuteilen, auch wenn sie unangenehm sein könnte, sorgen wir dafür, dass die Welt etwas besser werden kann. Also bleibt das Fazit, ich will es wissen, es ist gut, die Wahrheit zu erfahren. Aber, wie wir schon angesprochen haben, so einfach ist es nicht. Die andere Seite heißt eben auch, ich will es nicht wissen, warum es so schwierig ist, die Wahrheit zu erfahren. Ja, was jetzt? Will ich es wissen oder will ich es nicht wissen? Diese widersprüchlichen Gefühle, die werden anschaulich auf einem flachen Gerät, das in den meisten Badezimmern steht. Die Waage. Die Waage ist ein unbestechlicher Richter über okay und nicht okay, über Akzeptanz und Ablehnung, über Untergewicht oder Übergewicht. Letztendlich sagt dir die Waage die Wahrheit. Ich gehöre ja zu der kleinen Gruppe derer, die immer zu wenig gewogen haben von dem, was von mir erwartet wurde. Die Mehrheit haben vielleicht ihr Leben lang mitgekriegt oder wurde euch beigebracht, dass ihr zu viel wiegt. Ja, beide Gruppen gibt es, stimmen tut es eigentlich fast nie. Mit dieser zweiten Gruppe, die immer scheinbar zu viel wiegen, lässt sich so die Widersprüchlichkeit der Waage anschaulich beschreiben. Wir wollen ja die Wahrheit wissen, sonst hätten wir das Gerät nicht im Badezimmer. Aber eigentlich wollen wir sie doch nicht wissen. Und deshalb gibt es Vorsichtsmaßnahmen, wie man besser mit der Wahrheit klarkommt. Bevor man auf die Waage steigt, auf jeden Fall morgens auf nüchternen Magen, möglichst nach dem Toilettengang, alle Kleider ausziehen, Schmuck ablegen, vorsichtig draufstehen, Bauch einziehen und dann ein kurzer, vorsichtiger Blick auf das Display und dann Ausreden finden, warum es eigentlich besser ist, als es angezeigt wird. Man findet immer Gründe. Ja, warum eigentlich ist die Waage so ein gefährlicher Ort, der einem den ganzen Tag versauen kann, vielleicht das ganze Leben belasten kann? Weil es eine Erwartung gibt, die wir erfüllen sollten. Es gibt ein Ziel und es gibt eine Abweichung. Und wenn wir vom Ziel abweichen, dann sind wir nicht gut genug. Wir haben das Ziel nicht erreicht. Und wir alle sind aufgewachsen mit Erwartungen, die uns gestellt wurden. Schulnoten sind so ein Maß. Es gibt sehr gut, es gibt gut und alles andere ist nicht genug. Unser Leben ist gepflastert mit einer unendlichen Reihe von Botschaften, die uns vermittelt haben, du bist nicht gut genug. Zurechtweisungen, Kritik, Abwertung, Verachtung, das hat Spuren in unserer Seele hinterlassen, bei jedem von uns. Unsere Eltern haben ihren Anteil daran. Weitere Familienmitglieder haben kräftig mitgemischt. Lehrer natürlich, die können gar nicht anders. Vorgesetzte, viele andere. Und dann gehst du in eine christliche Gemeinde und was hörst du dort? Wahrscheinlich wieder so etwas Ähnliches. Du bist nicht gut genug. Du musst dich verändern. Du musst anders sein. Und alle diese Erfahrungen, die sitzen tief in uns. Und das hält kein Mensch dauerhaft aus. Das ist so ähnlich wie auf der Waage, wir entwickeln Abwehrmechanismen. Wir versuchen uns etwas besser darzustellen, als es in Wirklichkeit ist. Wir ziehen den Bauch ein. Wir suchen Gründe und Ausreden, warum wir eigentlich besser sind, als es scheint. Weil wir nicht immer wieder konfrontiert werden wollen mit dieser Botschaft, du bist nicht gut genug, du musst anders sein. Und deshalb ist so ein Spruch, dass Kritik nur kostenlose Beratung ist, trifft überhaupt nicht den Kern der Sache. Das ist keine heitere Lebensweisheit. Längst nicht jede Kritik war eine kostenlose Beratung. Es war auf die Erfahrung von Schmerz, die Erfahrung von Ablehnung, von Entwürdigung, von Verachtung. Und leider sind wir auch in unseren christlichen Kreisen in dieser Gefahr, dass wir in dieser Hinsicht Missbrauch betreiben. Es wird eine Erwartungshaltung formuliert, so musst du sein als Christ. Und die Erwartungen werden biblisch begründet. Und je nachdem, mit welchen Augen wir die Bibel lesen, finden wir unzählige solcher Erwartungen, und die meisten davon sind unerreichbar. Sie sind unmöglich zu schaffen. Zum Beispiel steht da, ihr sollt vollkommen sein, wie euer Vater im Himmel vollkommen ist. Steht in der Bibel. Unmöglich zu erreichen. Oder seid allezeit fröhlich und betet ohne Unterlass. Das kannst du nicht schaffen. Oder geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium. Ja, wer macht denn das? Und so können wir so vieles finden in der Bibel, wo wir letztendlich feststellen, ich schaff's nicht, ich kann es nicht, will es wahrscheinlich auch gar nicht, ich kann es nicht leisten. Wie gehe ich damit um? Missbrauch findet dort statt, wo eine christliche Gemeinschaft ihre Mitglieder mit Erwartungen überfordert und diejenigen, die die Erwartungen nicht erfüllen, als Sünder verurteilt. Kann das sein? Missbrauch findet dort statt, wo eine christliche Gemeinschaft ihre Mitglieder mit Erwartungen überfordert und diejenigen, die die Erwartungen nicht erfüllen, als Sünder verurteilt. Und das ist Manipulation. Menschen in meinem Interesse verändern zu wollen und als Druckmittel den Willen Gottes zu gebrauchen, steht in der Bibel. Menschliche Manipulation mit geistlichem Druck. Ich weiß nicht, wer das schon alles erlebt hat von uns, aber wahrscheinlich schon einige. Und wisst ihr was? So ein Vorgehen, das war der schärfste Kritikpunkt, den Jesus seinen Zeitgenossen damals vorgeworfen hat. Er sagte, ihr legt den Menschen Lasten auf, die sie nicht tragen können und verurteilt sie dafür. Mindestens in 2, 3, 4 Stellen steht es in der Bibel, wo Jesus das sagt, ihr legt den Menschen Lasten auf, die sie nicht tragen können und verurteilt sie dafür. Und das muss nicht böse gemeint sein. Die Pharisäer damals, die Jesus direkt angesprochen hat, die haben es nicht böse gemeint. Die wollten dafür sorgen, dass ihr Volk heilig und rein ist. Und auch wir heute, auch wenn wir Christen sind, es ist ja nicht böse gemeint, biblisch begründete Anforderungen zu stellen. Menschen sollen vor schlechten Entscheidungen bewahrt werden. Sie sollen vor falschen Wegen geschützt werden. Sie sollen ein heiliges, gottgefälliges Leben führen. Und dazu wollen wir ihnen doch helfen. Und da muss man ihnen doch sagen, was sie tun sollen. Oder? Hast du nicht auch schon sowas versucht? Aber es ist gefährlich. Der Grat ist schmal zwischen der Hilfe, die wir jemandem geben können, und der Verurteilung, der Manipulation und der Botschaft, du bist nicht gut genug. Der Grat ist schmal und viele Menschen haben Gemeinschaften verlassen, christliche Gemeinschaften, Gemeinden verlassen, weil sie diese negativen Erfahrungen nicht mehr ertragen wollten, Druck, Manipulation, Ablehnung. Und sie sind gegangen. Obwohl es gut gemeint war, sie hatten die Botschaft gehört, du bist nicht gut genug hier bei uns, wir verurteilen dich. Und deshalb sieht die Realität meistens so aus, ich will die Wahrheit eigentlich doch nicht wissen, weil sie mich nämlich schon so oft verletzt hat. Sei es in unseren Kirchen, sei es in unseren Arbeitsplätzen, sei es in unseren Familien. Aber ist das jetzt die Lösung, die Augen vor der Wahrheit zu verschließen, weil ich schon viel Schlechtes erlebt habe? Was machen wir mit diesen Spagat. Einerseits, es ist super, die Wahrheit zu erfahren, das hilft uns, mit dem Leben klarzukommen. Und du musst dich verändern, du bist nicht genug. Und deshalb ist es schwierig, die Wahrheit zu erfahren. Wo wollen wir stehen? Wollen wir Pseudogemeinschaften bilden, wo sagt, alles super war ich, weiter so? Denken wir an den Bibelvers, belügt einander also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes der Gemeinde von Jesus. Lasst uns auch darüber jetzt mal nachdenken. Wie können wir mehr Wahrheit wagen auf gute Weise? Und damit das gelingt, Fangen wir mal bei uns selbst an. Stell dir mal vor, du bist davon überzeugt, dass du gut genug bist. Gut genug, das bedeutet, dass wir uns lösen von dem Anspruch, perfekt sein zu müssen. Und das ist ein großer Unterschied. Unser Aussehen ist nicht perfekt, aber es ist gut genug. Glaubst du das? Unsere Leistungen sind nicht perfekt, aber sie sind gut genug. Glaubst du das? Unsere Mitmenschen sind nicht 100% zufrieden mit uns, aber das genügt. Ich bin kein perfekter Christ, aber ich bin gut genug. Darf man das sagen? Ja, man darf das sagen, man muss das sogar sagen, denn Perfektion ist unmenschlich, Perfektion ist ungnädig, Perfektion ist unerreichbar. Und das ganze Zeugnis der Bibel, die Aussage der Bibel von der ersten bis zur letzten Seite ist eine Aussage dafür, dass Menschen nicht perfekt sind, aber gut genug, weil Gott gnädig ist. Gut genug, weil Jesus dich liebt und gut genug, weil Jesus an deiner Stelle perfekt ist. Und das genügt. Verstehst du? Weil Gott gnädig ist, weil Jesus dich liebt, so wie du bist und weil er an unserer Stelle perfekt ist, genügt das. Nehmen wir doch gerade mal diesen König David. Was er getan hat, war alles andere als gut genug. Da sind wir uns schon einig. Es war schrecklich, grausam, menschenverachtend, furchtbar. Und weißt du was? Es gab nicht nur dieses eine Versagen von David. Nee, der hat noch viel mehr Mist gemacht in seinem Leben. Und doch, über diesen David sagt die Bibel explizit an mehreren Stellen, dass David ein Mensch nach dem Herzen Gottes war. Wie ist das möglich? Gut genug? Es ist möglich, weil Gott gnädig ist. Es ist möglich, weil Gott liebt. Und weil Gott sagt, du bist ein Mensch nach meinem Herzen. Und das kommt nicht nur David zugute, sondern dir und mir. Und wenn wir dieser göttlichen Gnade und Liebe vertrauen, die er uns schenkt, dann darf uns das gelassen machen. Gelassen gegenüber unserer Unvollkommenheit. Gelassen gegenüber den Anforderungen, die Menschen an uns stellen. Auch die Christen an uns stellen, vielleicht auch noch biblisch begründet. Du musst nicht perfekt sein. Und du wirst auch nie perfekt sein. Aber du bist gut genug. Und mit dieser Herzenshaltung und mit dem Vertrauen, dass wir liebenswert und gut genug sind, können wir uns gelassen der Wahrheit stellen. Gut genug sein, das ist beruhigend. Und gleichzeitig ist in uns das Potenzial, dass wir uns verändern können. Das ist ja auch Wahrheit. Und wir können unser Leben lang etwas dazulernen. Unser Leben lang können wir kompetenter werden. Wir können unser Verhalten ändern. Und wir können uns so verändern, dass unsere Beziehungen erfüllter werden, glücklicher, dass Dinge besser gelingen. So, und jetzt stell dir vor, du und die Menschen um dich herum leben in dieser gelassenen Einstellung, gut genug und liebenswert zu sein. Und gleichzeitig sind wir motiviert, dass wir auch manches anders machen können, dass wir manches besser machen können. Aus dieser Gelassenheit und Motivation entsteht die Fähigkeit, auf gute Weise Gutes und Neues entstehen zu lassen. Ich möchte noch ein Bibelvers bringen, der das so betont, auch aus dem Epheserbrief, wo Paulus schreibt, lebt als Kinder des Lichts. Das Licht bringt lauter Güte, Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Epheser 5. Kinder des Lichts, das hört sich gut an. Also das könnte ich mir vorstellen. Kinder des Lichts zeichnen sich durch drei Eigenschaften aus. Eine davon ist die Wahrheit. Aber nicht alleine steht die Wahrheit, sondern sie steht in Verbindung mit Güte und Gerechtigkeit. Wahrheit alleine kann ziemlich zerstörerisch sein, aber in Verbindung mit Güte und Gerechtigkeit ist es etwas Positives. Und ich möchte uns vier Hinweise geben, wie wir vielleicht auch in unseren Gemeinschaften besser damit klarkommen können, der Wahrheit zu begegnen und mehr Wahrheit wagen können. So mit einer Kultur dieser Güte und Gerechtigkeit. Und die erste Voraussetzung ist gegenseitige Wertschätzung. Wenn wir uns schätzen, gegenseitig als wertvolle Persönlichkeiten, in unserer Einmaligkeit, in unserer Lebensleistung, du von mir, ich von dir, dann ist das eine wunderbare Voraussetzung, wie wir der Wahrheit begegnen können. Ja, das bedeutet tatsächlich, wenn du jemanden nicht magst, wenn du jemanden nicht schätzt, wenn du jemanden eigentlich nicht in Ordnung findest, dann hast du eigentlich auch kein Recht, diese Person mit der Wahrheit zu konfrontieren. Dann hast du keine Güte. Dann hast du keine Wertschätzung. Und das bedeutet, dass wir längst nicht jedem Menschen die Wahrheit sagen können, besonders unangenehme Wahrheiten. Dazu sind wir nicht in der Lage, von unserem Herzen her. Es gibt vielleicht nur wenige Menschen, die wir so schätzen, zu denen wir so eine vertrauensvolle und liebevolle Beziehung haben, dass wir diese Person mit unangenehmen Wahrheiten konfrontieren können. Also die Voraussetzung ist gegenseitige Wertschätzung. Die zweite Voraussetzung ist, dass wir aus einem liebenden Herzen mit liebenden Worten sprechen. Die liebenden Worte sind ja manchmal nicht unbedingt das, was wir mit der Wahrheit sagen, verbinden. Doch mit liebenden Worten, als Kinder des Lichts, reden wir miteinander in Güte und Gerechtigkeit. Drittens, wir manipulieren uns nicht. Wir setzen uns nicht unter Druck. Das bedeutet, ich überlasse es meinem Gegenüber, die eigenen Schlüsse zu ziehen. Ja, ich bin mir bewusst, meine Erkenntnis von Wahrheit ist erstmal subjektiv. Der andere hat auch wieder eine andere Wahrheit, weil jeder auch in einer Lebenssituation ist. Und wenn ich dir die Wahrheit sage, hier auch als Prediger, also sage, so und so ist es, ich überlasse es dir, daraus deine Schlüsse zu ziehen. Und ich erwarte nicht, dass du tust, was ich dir vorschlage. Warum nicht? Unter anderem auch deshalb, und das ist der vierte Punkt, ich kann mir gar nicht anmaßen, beurteilen zu können, wie viel Kraft ihr oder du brauchst, um irgendwas zu verändern. Das kann ich überhaupt nicht einschätzen, wie viele Hindernisse du überwinden musst, damit du etwas veränderst in deinem Leben. Wir kennen das alle. Nehmen wir mal in einer Beziehung, in einer Familie oder so, die in einem Haus wohnen, da ist das Thema Ordnung und Unordentlichkeit ist ja meistens so ein Thema, weil Menschen unterschiedlich sind. Ne? Und der eine sagt, ja, du musst ordentlicher sein, räum dein Zeug auf, putz dein Waschbecken, was weiß ich. Gott ist ein Gott der Ordnung, steht da in der Bibel. Ja? Da habe ich schon die Manipulation am Start. Ja? Aber du bist einfach ein anderer Mensch. Du hast eine andere Prägung. Und Ordnung war vielleicht für dich eher was Negatives, weil letztendlich bist du vielleicht geprägt worden, ich bin von Gott nicht zur Putzkraft berufen, sondern um die Welt zu retten. Ja? Und jedes Waschbecken, was ich putze, ja, da gehen wichtigere Sachen, dann ja, finden nicht statt. Also das sind Prägungen. Du kannst aber nicht sagen, du musst so und so sein, steht in der Bibel oder es ist gut und alles andere ist schlecht. Ich kann nicht beurteilen, was es für dich bedeutet und ich kann auch deine Identität nicht verändern. Und da haben wir vier Voraussetzungen, die eine gute Ausgangsbasis dafür sind, mehr Wahrheit zu wagen. Wahrheit ist mehr als Kritik. Das möchte ich auch noch betonen am Schluss. Wahrheit bedeutet doch auch, dass wir uns über den anderen freuen und mit dem anderen freuen. Dass wir bewundern, was der andere ist, was er tut, wie er sich verhält. Dass wir nicht defizit fokussiert sind, sondern dass wir das Positive wahrnehmen. Dass wir auch den Mut haben, Gutes zu vermitteln. Einander zu loben, einander zu feiern und uns über das zu freuen, was gelingt. Und Wahrheit hat noch einen Aspekt in der Beziehung, Mitgefühl auszudrücken. Und auch das fällt uns manchmal sehr schwer. Mitgefühl, wo Menschen in Leid und in Not sind, die hat jeder von uns. Dramatische Ereignisse, Krankheiten, Verlust von Menschen, Verlust vom Arbeitsplatz, Gesundheit, was alles geschehen kann. Und in unseren Gemeinschaften, die manchmal auch in dieser Hinsicht Pseudo-Gemeinschaften sind. Aus Angst, etwas Falsches zu sagen, sagen wir oft gar nichts. Und wir wissen, die Person hat ein Problem, ich bete vielleicht auch für die Person, aber ich sage mal lieber nichts. Oder dann kommen solche Begegnungen, geht's gut? Geht's gut. Es ist so wichtig, wenn es uns schlecht geht, dass Menschen, die uns nahestehen, nicht mit Schweigen oder mit Ignoranz auf unsere Situation reagieren. Da fühlen wir uns alleingelassen. Und gerade in der Not brauchen wir Menschen, die liebevoll und mitfühlend uns auf unsere Situation, auf diese Wahrheit, die da ist, ansprechen. Als meine Frau letztes Jahr krank war, über längere Zeit sehr krank, es tat ihr gut, wenn ihr gefragt habt, wie geht's dir? Auch wenn sie nicht jedes Mal die ganze Krankheitsgeschichte erzählen wollte. Aber Mitgefühl wahrzunehmen, zu sehen, die denken an mich, es ist ihnen bewusst, mir geht es gerade nicht gut. Es tat ihr wirklich gut. Und auch das gehört zur Wahrheit. Die Dinge ansprechen, die schwierig sind und trotzdem wichtig sind, weil sie da sind. Lasst uns mehr Wahrheit wagen. Und wir haben so viele gute Möglichkeiten, wenn wir die Voraussetzungen hier erfüllen, wenn wir liebevoll und positiv aufeinander zugehen, so viele Möglichkeiten, einander Gutes zu tun und zum Segen zu werden. Und so möchte ich enden nochmal mit diesem Bibelwort: Lebt als Kinder des Lichts. Das Licht bringt lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit hervor. Und da möchte ich jetzt noch beten. Vater, wir danken dir für diese Zusage, dass wir gut genug sind, weil du uns lieb hast. Und das gilt für jeden von uns hier. Und ich bitte dich, dass du uns allen Frieden gibst in diesem Bewusstsein, gut genug zu sein, von dir geliebt zu sein, dass es uns Gelassenheit gibt, auch mit unangenehmen Tatsachen uns auseinanderzusetzen. Und wir bitten dich, gib uns auch die Motivation und die Freude, dass wir uns da verändern, wo es uns gut tut, wo es anderen gut tut, wo es notwendig ist. Und den Mut, die Wahrheit zu erkennen und auch da mitzuteilen, wo es anderen hilft. Jesus, du sagst, die Wahrheit wird euch frei machen. Und das wollen wir erleben und erfahren in diesem Leben mit dir. Amen. Amen.